Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Herzlich willkommen in der Nabelshow. Herzlich willkommen in der besten, aktuellsten und wohlriechendsten aller möglichen Nabelshows. Der Nabelshow, der Daily, Weekly, irgendwie, der Podcast, in dem ihr die aktuellsten Neuigkeiten aus der Welt erfahrt. Wenn ihr, also, um ehrlich zu sein, um das zu tun, müsst ihr schon seit Tagen keine Nachrichten mehr irgendwo gehört oder gesehen haben. Aber ist das nicht gemein? Ist das nicht niederträchtig? Ist das nicht schamlos? Hallo, ich bin Felo. Ist das nicht eine Schande? Da war ich in der letzten Folge so aktuell, wie es nur mir möglich war. Und was passiert? Ehrlich, ich dachte mir, direkt am nächsten Tag nach dem großen Zapfenstreich rede ich über den großen Zapfenstreich. Schon schlimm genug, dass mein Politikverständnis so erbärmlich fehlgeleitet ist, dass ich den großen Zapfenstreich unter Politik abspeichere. Das ist eine Musikveranstaltung. Und hatte, wie so viele Leute, wie so alle andere Leute auf der Welt oder also alle außer denen, die es besser hätten wissen können, so Friedrich Merz zum Beispiel, dachte ich, ja, der große Zapfenstreich, das ist wahrscheinlich das Spannendste an der ganzen Kanzlerschaftsübergabe. Wer hätte das wissen können? Ich habe das aufgenommen, ausgerendert, hochgeladen und in dem Moment, wo ich es hochlade und die Folge online geht, stelle ich fest, dass vor einer halben Stunde Friedrich Merz den ersten Durchgang verloren hat. Das ist unglaublich, den ersten Wahlgang. Wie konnte mir der Mensch das noch antun? Ich sage noch im Pott, ich höre mich noch in eigenen Ohren. Friedrich Merz wird jetzt wahrscheinlich gerade, was habe ich gesagt, gewählt, intronisiert, glaube ich. Wäre schön, intronisiert hätte er wohl gerne. Ja, nun, und dann sowas. Wer konnte auch damit rechnen, ja, alle eigentlich, die es hätten besser, alle, die mitverfolgt haben, was Friedrich Merz so im letzten halben Jahr so oder noch länger alles so gemacht hat, hätten irgendwie sagen können, ja, mein lieber Fritze, bau mal nicht so sehr darauf, dass deine Leute dir jetzt wirklich überall hin folgen. Ich musste dann auch wirklich erstmal so meine Schulkenntnisse wieder rausholen. Apropos Schule, ich bin im ersten Wahlgang gewählt worden. Stellvertretender Klassensprecher. Also technisch gesehen war es dann der zweite Wahlgang, weil im ersten Wahlgang wurde der erste Klassensprecher gewählt und ich war dann der zweite. Ich war der XO. Habe ich bei Battlestar Galactica gelernt. Der XO, der Executive Officer. Wenn der nicht gehasst wird, macht er seinen Job nicht richtig. Ich wurde nicht gehasst. Ich habe deswegen auch nur einmal, also nach einer Amtsperiode bin ich zurückgetreten. Habe allerdings noch die Klassensprecherversammlung in Wasserlosen, das Waterloo Unterfrankens, mitgebracht. War ein lustiger Tag. Sämtliche Klassensprecher und Klassensprecherinnen der Schule sind für einen Tag ins Landschulheim Wasserlosen verbracht worden. Ein furchtbares Kaff hier ganz in der Nähe, naja, nun Unterfranken halt. Ist aber ganz nett, ist auch eigentlich auch eine alte Schule, wird aber nicht mehr benutzt und wird als Landschulheim für die umgebenden Schulen hin und wieder benutzt oder für irgendwelche Wochenend-Workshops. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber zu meiner Jugendzeit war es das. Da war ich auch später auf einem Trommel-Workshop und einem, was nicht, Jonglier-Workshop oder irgend so. Nee, Jonglieren nicht. Jonglieren, nur Jongleure können, was Jongleure können. Wie war das? Nein, Friseure können irgendwas mit Jongleuren und Friseuren. Ich habe nie Jonglieren gelernt, aber ich habe auf dem Trommel-Workshop Einradfahren gelernt. Na, man muss alles können. Wenn man Papst werden will, sollte man Multitalent sein. Aber da wurde dann auch der Schulsprecher bzw. die Schulsprecherin gewählt und ich habe mich da schon automatisch nicht zur Wahl gestellt. Mir hat diese eine Wahl gereicht für den Rest meines Lebens. Das war auch tatsächlich diese Klassensprecherwahl. Ich glaube, es war die 9. oder die 10. Klasse. Gereicht für den Rest meines Lebens, nie wieder für irgendwas aufstellen lassen, nie wieder gewählt werden wollen. Und das ist ja ganz gut mit der Papstwahl. Da wird man ja nicht nominiert, da wird man ja einfach nur gewählt. Toll. Zur Papstwahl kommen wir später. 5. Wahlgang jetzt. Ich dachte, jetzt warte ich mal, bis die durch sind, dass ich jetzt nicht wieder hier so vorpresche. Jetzt geht das wahrscheinlich noch, wer weiß wie lange, Tage, Monate, Jahre. Wer weiß, vielleicht, die sind ja eingeschlossen. Wenn die eingeschlossen in einem Gästehaus und dann in der Sixtinischen Kapelle. Gestern haben wir uns den Film angeschaut, Konklave mit Ralph Fiennes. Keine Angst, ich spoilere nichts. Ich verrate nicht, wer in dem Film am Ende der Papst wird. Es wird immer irgendjemand am Ende Papst. Aber es ist ja schon spannend genug, wer jetzt Papst wird. Aber das Witzige war, als wir den Film zu Ende geschaut haben und danach die Nachrichten eingeschaltet haben und geschaut haben, so, ja, die Kardinäle waren jetzt im Gottesdienst, jetzt Prozessionen durch den Petersdom und gehen dann in die Sixtinische Kapelle, lassen sich eintragen. Dann hat man automatisch auf die Gesichter geschaut und versucht, die Visagen aus dem Film zu erkennen. Ralph Fiennes, wo ist er, wo ist er, wo ist John Lithgow? Ach so, ja, geht ja gar nicht. Toller Film. Vor allem, man lernt auch in dem Film, und ich keine Angst, immer noch keine Spoiler, aber man lernt wirklich viel darüber, wie das mit der mit dem Wahlvorgang, mit dem Konklave tatsächlich abgeht. Und es muss wohl wirklich ziemlich akkurat in dem Film beschrieben worden sein, wie so eine Papstwahl vonstatten geht, dann ist das auch kein Wunder, dass das so lange dauert. Es gibt ja keine Nominierungen oder so. Die Kardinäle in dem Film waren es 102, 101, Kapitel 2. Und jetzt sind es 131, so viele wie noch nie. Die setzen dann einfach alle zusammen und im ersten Durchgang schreibt jeder auf das Zettelchen vor ihm den Namen von irgendjemand drauf. Das kann im Zweifelsfall der eigene sein. Es ist durchaus möglich, dass im ersten Wahldurchgang 131 Namen vorgelesen werden. Jeder eine Stimme. Theoretisch ist das möglich. In der Regel sind es etwas weniger Namen, aber immer noch viel zu viele. Und dann wird das mit jedem Durchgang, kristallisiert sich dann so eine Stimmung heraus. Welcher von den Leuten, wer könnte wohl so der Favorit, der Liebling sein, wer mehr, wer weniger Stimmen hat. Und jedes Mal müssen die dann an die Wahlurne treten und einen lateinischen Sermon aufsagen. Und das dauert natürlich, bevor sie den Zettel einwerfen. Und dann wird das aufgefalten, vorgelesen. Die Zettel werden auf eine lange Nadel gestochen. Nur für den Fall, dass ihr Konklave nicht gesehen habt, beschreibe ich das jetzt. Es ist wirklich faszinierend. Auf eine lange Nadel gestochen, sämtliche Zettel auf einen Faden gezogen, einfach damit die nicht nochmal doppelt aus Versehen gelesen werden können. Und auch schon dadurch, dass die Namen alle laut vorgelesen werden und alle Kardinäle quasi mitzählen können, schon bevor das verlesen wird, dass laut das Ergebnis, welcher Kardinal in diesem Durchgang wie viele Stimmen hat, beeinflusst das ja auch nochmal die Stimmung ganz stark. Und wenn sich am Ende herausstellt, dass niemand eine Zweidrittelmehrheit hat, das ist auch noch nicht so lange, das ist auch irgendwann. Puh, ich habe heute die Zahl erfahren, in welchem Jahrhundert diese Zweidrittelmehrheit eingeführt wurde. Es gab nämlich früher also auch durchaus Möglichkeiten, dass ein Papst mit einer einfachen Mehrheit gewählt werden konnte. Und dann war es im Mittelalter ja auch durchaus, kam es vor, dass die anderen so sickig waren, dass sie losgezogen sind, die anderen knapp 50% und einen Gegenpapst gewählt haben. Der berühmte Gegenpapst. Gab's einige. Ja, und wenn also nicht die Zweidrittelmehrheit kommt, dann wird das Bündel in den Kamin gelegt, verbrannt und durch einen Chemiezusatz wird dann der Rauch schwarz oder weiß gefärbt. Im Falle von kein Papst gewählt, schwarz, im Fall von Habimus Papam, also wir haben einen, weiß. Und draußen steht dann die Menge vor dem Petersdom, auf dem Petersplatz, wie bei einem Festival, nur mit wahrscheinlich weniger nackten Brüsten, was ich sehr bedauerlich finde, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Aber man kann ja nicht alles haben und warten auf den Rauch, der aus dem frisch montierten Schornstein kommt. So ist das nämlich. Also nochmal kurz zu dem Film gestern. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Habt ihr bestimmt aber auch schon gesehen. Ihr seid nämlich in der Regel, haben alle anderen aktuelle Filme schon längst gesehen, wenn ich sie gesehen habe, wenn ich sie überhaupt sehe. Also auch hier, der Podcast, der euch die aktuellen Kino-Blockbuster näher bringt, falls ihr in eurem Leben noch nie ins Kino gegangen seid oder sowas. Aber es ist faszinierend, diese Atmosphäre, allein das Schauspiel sämtlicher Darsteller. Und ja, den Bechdel-Test hätte jetzt dieser Film definitiv eher. Wenn ich drüber nachdenke, bin ich mir da so gar nicht. Ich muss noch mal drüber nachdenken, ob der Film den Bechdel-Test hätte bestehen können. Ich glaube nicht, aber jetzt müsste ich tatsächlich mir noch mal einige Szenen ins Gedächtnis rufen. Gar nicht so einfach. Auf jeden Fall großartiges Schauspiel und die ganze Atmosphäre, Petersdom, aber auch das Gästehaus, dieser Kontrast zwischen dem sehr sterilen Marmor, gerade Flächen und Linien, Marmor, spartanisch, ja, spartanisch steriles Gästehaus mit Neonröhren. Allein das Sounddesign ist toll. Zu dem weißen Licht der Neonröhren kommt auch immer, hörst du immer dieses Neonröhren-Summen. Es ist toll. Es gibt eine unglaublich tolle Atmosphäre. Und dann wieder Sixtinische Kapelle. Ganz andere Atmosphäre, ganz anderes Bild, ganz anderes Umfeld, ganz anderes Licht, ganz anderer Ton. Es ist toll. Und natürlich die Kardinäle alle in ihren roten Roben mit den spitzen Besetzen und den... Es ist zum Schreien. Es ist toll. Nein, es ist wirklich ein toller Film. Schaut den euch ruhig mal an. Das lohnt sich, finde ich. Macht viel Spaß. Und wir haben ja nichts anderes zu tun. Wir warten da jetzt einfach mal auf den neuen Papst. Ich halte mich bereit. Ich stehe hier. Als Papst kriegt man keinen großen Zapfenstreich. Sie könnten Friedrich Merz wählen. Im ersten Durchgang haben sie. Hat auch schon verpasst. Auch schon. Der ärgert sich jetzt. Der Papst, die Papstwahl ist jetzt schon im fünften Wahlgang. Und da ist das vollkommen normal. Da wird das erwartet. Das ist schon peinlich. Der arme Friedrich. Der Friedrich. Das war ein armer Wüterich. Traurig, oder? Da will dieser Mensch so lange Bundeskanzler werden und dann klappt's nicht. Ja, ist gemein, sich da zu freuen. Es ist niederträchtig gemein und sehr kindisch. Ich hätte, so ein Vorschlag, also. Es war ja wirklich ein Schock. Direkt nach dem großen Zapfenstreich für seinen Vorgänger. Was wäre jetzt gewesen, wenn sie nicht direkt gleich am gleichen Tag einen zweiten Wahldurchgang hinbekommen hätte? Da muss man ja schon froh sein, dass da die Leute aus den verschiedenen Fraktionen auch alle an einem Strang gezogen haben. Das sind die Demokratischen einen zweiten Durchgang gemacht haben. Sonst hätte das am Ende noch, wer weiß wie lange gedauert, innerhalb von 14 Tagen wäre dann der zweite Wahlgang stattgefunden. Und dann, wie gesagt, da musste ich ja auch erstmal wieder mein Schulwissen rauskramen und das aktualisieren. Wie ist denn das überhaupt mit der Bundeskanzlerwahl? Ich wusste das auch erstmal nicht mehr so richtig. Ich wusste nur, dass der Bundeskanzler nicht automatisch gewählt wird, nachdem der Bundestag gewählt worden ist. Also Friedrich Merz war ja nur Bundeskanzlerkandidat bis dahin. Designiert, aber eben noch nicht gewählt. Und das musste der Bundestag wählen. Das habe ich auch erstmal wieder mich dran erinnern müssen. Und dass das nicht so selbstverständlich ist, das haben dann jetzt so ein paar Zahlen verraten, die dann so direkt hervorgekramt worden sind. Adenauer zum Beispiel ist mit einer Stimme Mehrheit gewählt worden damals. Es wird immer gesagt, das wäre seine eigene gewesen. Er sagt, er hat dann immer gesagt, ja, natürlich habe ich mich selber gewählt, alles andere wäre unbescheiden gewesen. Ja, nun, tatsächlich ist es aber so, diese eine Stimme Mehrheit, die nicht seine eigene war, die war ungültig. Eigentlich nach strengem Wahlrecht wäre eine Stimme für Konrad Adenauer damals nämlich ungültig gewesen. Anders als bei der Papstwahl, musste man bei der Kanzlerwahl damals einfach nur Ja oder Nein ankreuzen. Und da hat einer Adenauer auf den Zettel geschrieben. Das mag zwar im Konklave richtig sein, nicht jedoch bei der Bundesklassensprecherwahl. Haben sie dann trotzdem angenommen. Und damit ist Adenauer damals der Peinlichkeit entgangen, der erste Bundeskanzler zu sein, der nicht im ersten Wahlgang gewählt worden ist. Und es hat lange gedauert, bis das dann endlich einer geschafft hat. Ich finde auch, Friedrich Merz sollte da mal ein bisschen dankbarer sein. Er ist immerhin historischer Bundeskanzler. Das kriegt da nicht jeder hin. Naja, nun, es hätte ja sogar sein können, dass wenn sie ihn jetzt zweimal, dreimal nicht wählen, dass sie vielleicht auch sagen, ja gut, mit dem schaffen wir das nicht mehr. Wir stellen jetzt einen anderen auf. Dann wäre der gar nicht Bundeskanzler geworden, weil sie dann vielleicht, wer weiß wen, gewählt hätten. Vielleicht dann doch, hätte dann noch Söder, aber der ist ja nicht mal im Bundestag. Aber gut, Papst muss ja auch nicht Kardinal sein. Oder auch nur Priester. Der muss nur einen Penis besitzen und katholisch getauft sein. Sollte keine größeren Sünden begangen haben und sollte unverheiratet sein. Hier ich, alles ich, hier, hallo, geht. Die wählen mich eh nicht. Ich weiß, wie sich Friedrich Merz fühlt. Ich bin auch nicht gewählt worden. Also zum Papst. Als Klassensprecher schon. So. Und dann, nach all dem, was der in letzter Zeit sich erlaubt hat, das ist kein großes Wunder, dass dann ich glaube, 18? Also es ist auf jeden Fall viel zu viele Stimmen aus seiner eigenen Koalitionsfraktion, die ihn da nicht gewählt haben. Das ist na gut, da kann man jetzt auch sagen, das sollten erwachsene Menschen sein. Erwachsene Leute, die sich nicht zu Trotzreaktionen hinreißen lassen. Auf der anderen Seite, wir leben in einer Demokratie. Das ist eine demokratische Abstimmung, geheim. Geheime Wahl, so wichtig, dass einer der grünen Abgeordneten, irgendein junger Mensch, der auf die Idee gekommen ist, ein Selfie mit seinem Wahlzettel im Internet zu posten, gegen die Geheimheit der Wahl verstoßen hat und ich glaube jetzt eine ziemlich empfindliche hohe Geldstrafe zahlen muss. 1.000 Euro, 2.000 Euro, irgend sowas, heftig, ne? Und die Stimme ist ungültig. Das ist noch dazu, wie ärgerlich. Wenn jetzt einer von den Kardinälen oder einer von den Bediensteten, die da vorher ein Eid vor dem Konklave ein Eid leisten mussten, gegen die Geheimhaltung verstößt, dann werden die exkommuniziert. Jetzt stellt euch mal vor, da wird man zum Papst gewählt und dann rutscht einem irgend sowas raus wie, ich saß neben Kardinal sowieso. Der hat Mundgeruch. Mein Gott, hat der gestunken, als der jedes Mal seinen Namen auf den Zettel geschrieben hat. Das siehst du, und damit ist gegen die Geheimhaltung verstoßen worden. Und der Papst würde dann exkommuniziert. So, und was dann? Kann ein exkommunizierter Papst noch Papst sein? Das ganze Konklave müsste neu aufgerollt werden. Das wäre doch mal ärgerlich. Und ich meine, jetzt müssen wir auch mal so, Papst Franziskus hat ja seine Memoiren geschrieben. In den Memoiren steht, dass er vor dem Konklave noch eine launige Ansprache gehalten hat, ein bisschen Scherze und Witzchen gemacht hat, tatsächlich. Und das steht in seinen Memoiren. Gut, dass er es noch gerade kurz davor gemacht hat, weil, vielleicht ist es einfach so an dem Punkt, also die rausgebracht hat, auch jetzt ist der schon so lange gekommen, wir ignorieren das jetzt mal, Vielleicht, wahrscheinlich hat er noch so der Ghostwriter oder der Lektor, das Lektorat, nochmal schnell so eine kleine Korrektur vorgenommen. Im Originalskript stand direkt zu Beginn des Konklave habe ich folgendes Witzchen. Und das wurde dann nochmal schnell. Schreib vor dahin. Wir wollen nicht jetzt im letzten Moment noch den Papst exkommunizieren müssen. Der wäre dann wahrscheinlich rückwirkend exkommuniziert worden. Das wäre ein Problem. Dann alles, was der Papst jetzt habe ich vergessen, wie das hieß. Es gibt sowas wie die Executive Order auch für Päpste. Den Namen hatte ich noch parat. Schade, ich habe ihn mir irgendwo aufgeschrieben und es liegt unten im Wohnzimmer der Zettel. Und dieses päpstliche Executive Order, diese Variation, diese päpstliche Executive Order muss Franziskus wohl auch extrem oft eingesetzt haben, öfter als seine ganzen Vorgänger alle zusammen. Das muss auch wirklich für einiges an Nerven gekostet haben, seine Leute. Und dementsprechend muss jetzt ein ruhiger Papst gefunden werden. Die wollen einen ruhigen Papst. Ich bin gespannt. Ich bin ruhig. Ich kann schweigen und euch alle einfach machen lassen. Ehrlich. Gib mir einen bequemen Sessel und ein Netflix-Abo, bin ich total friedlich und ein Mikro, wo ich meinen Podcast aufnehmen kann. Als Papst. Mensch! Naja, wahrscheinlich verstoße ich dann schon auch wegen irgendwelche Glaubenssätze oder so. Ach, vielleicht ist es auch besser so. So, ja. Ich hätte, also, und jetzt steht davor, also, wo soll ich denn gerade hin? Friedericus, der erste Bundeskanzler von seiner Leute Gnaden im zweiten Durchgang. Die haben sich dann im zweiten Durchgang, haben sich seine Leute dann wohl doch darauf besonnen, dass sie eigentlich erwachsen sind und eine Verantwortung gegenüber dem Staat haben und die ganze Situation momentan erfordert dann doch ein erwachsenes Verhalten. Dann haben sie ihm im zweiten Durchgang doch noch gewählt. Ich hätte da jetzt, lieber Friedrich Merz, einen Vorschlag, was du dir später mal bei deinem Zapfenstreich wünschen kannst.
Wir Kindergartenkinder, wir sind vergnügt und froh. Wir wünschen nur das eine, es bliebe immer so. Halli, hallo.
Ja, hör doch was, es gibt im Internet noch viel mehr Kindergartenlieder. Meine Damen und Herren, Simone Sommerland vom YouTube-Kanal Kinderlieder zum Mitsingen und Bewegen. Und alle, lieber Friedrich Merz, such dir eins davon aus. Es passt alles auf dein Kabinett. Alle. Nein, nicht dein Kabinett. Unter den Abweichlern dürften ja also mindestens also die Leute, die nicht für dich gestimmt haben, würde ich jetzt nicht so sehr im Kabinett suchen. Zumindest dürfte es da ein oder zwei geben, die garantiert nicht für dich gestimmt haben. Also schon, die schon nicht für Friedrich Merz gestimmt haben. Aber halt so wie, weil Friedrich Merz sein Kabinett halt doch auch so ein bisschen so zusammengestellt hat wie Donald Trump. Da holt man halt so ein paar Lobbyisten und ein paar Leute aus der Wirtschaft und so Quereinsteiger, die überhaupt nicht im Bundestag sind. Ja, und dann wundert man sich, dass die Leute, die sich haben in den Bundestag wählen lassen, angepisst sind. Aber dann weiß man zumindest, die haben nicht gegen mich gestimmt. Das ist doch schön, das freut mich. Ich hätte, also so Kindergarten hätte ich übrigens, also nur für den Fall, dass er vielleicht doch noch, nur so als Anregungen, weil er kriegt ja jetzt auch den großen Zapfenstreich, dann wäre von Vince Guaraldi, Vince Guaraldi, folgendes möglicherweise, vielleicht gibt es da ja auch was, das wäre auch, also, ne, hören wir mal rein. D Die Peanuts, Linus und Lucy, Peanuts, ein Terminus, der eben noch von Black Rock deutlich in Erinnerung geblieben dürfte und der auch ja die sittliche Reife seiner Fraktion möglicherweise fast genauso schön darstellt, aber immer wie die Kindergartenlieder, aber wahrscheinlich nicht, denn wir hatten es ja neulich auch schon mal im Sumpf in der Peanuts-Besprechung. Die Peanuts sind mit der Zeit immer älter und erwachsener geworden. Ja nun, das trifft ja nun auch auf seine Fraktion zu. Die sind im Lauf eines Tages dann doch recht schnell erwachsen geworden. Von trotzigen Kindern. Nee, was hast du jetzt davon? Ne, jetzt stimme ich halt nicht für dich. Zu, wir müssen unsere erwachsene Pflicht gegenüber dem Staatswesen erfüllen. Oh, da wären doch die Peanuts sind sehr gut. Also, Friedrich Merz, Linus und Lucy, Vince Guaraldi, für die, einfach schon mal auf die Playliste aufnehmen. Ne? Mich hat neulich ein lieber Hörer erreicht, der mir was ganz Tolles geschickt hat zu dem Thema Militärblasmusik. Soll ja, wie der Bundeswehr-Fuzzi in der Moderation des großen Zapfenstreich gesagt haben, ist dazu gedacht, nicht nur im Kriegsfall, ich glaube, Charles M. Schulz wäre jetzt auch, weiß nicht, ob ihm das jetzt so, im Kriegsfall, also im Kriegsfall Charles M. Schulz wäre nicht froh, wenn man zu seiner Musik, auch Vince Guaraldi dürfte sich nicht freuen, wenn man zu der Musik, zu den Peanuts dann im Kriegsfall die Schlachtordnung dirigieren kann und die Truppen marschieren. Das ist nicht gut. Das wollen die wahrscheinlich beide nicht. Aber wer war's denn? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Oh, ich hab's. Ach so ein Mist. Ich habe von einem lieben Hörer, wie gesagt, einen Link bekommen zu einem YouTube-Video und der liebe Hörer, das war Blerriode, wer kann es auch anders sein, das YouTube-Video, das er mir geschickt hat, das ist ein Musiker, genannt mit dem Namen Abraham Cupero, der ein Karnyx spielt. Ein Karnyx ist ein keltisches Kriegshorn. Das kennt man tatsächlich aus Asterix. Trubadix spielt dieses Karnyx. Das sind diese hochgebogenen Hörner, die einen Drachenkopf aufhaben. Und die sind ja auch, waren auch gedacht, dass die wurden während den Schlachten gespielt, um den Feind in Angst und Schrecken zu versetzen. Und das klang dann in etwa so. Ist doch toll. Also, wenn ich mal Bundeskanzler werde, dann möchte ich zu meinem Zapfenstreich sowas. Das möchte ich, das hier, wie nennt sich das? Karnyx, Musica Edad de Hierro von Abraham Cupero. Das möchte ich bei meinem großen Zapfenstreich hören oder irgendein anderes Lied, aber das Instrument allein, boah, stell dir vor, da dürfen die meinetwegen auch Stahlhelme tragen, obwohl ich das eigentlich als Oberbefehl groß, würde ich denen das verbieten. Die müssten dann Helme mit Hörnern tragen. Statt Stahlhelme, Helme mit, das wäre okay, das würde ich akzeptieren. Ansonsten, weiß nicht, Zipfelmützen oder so. Der deutsche Michel sollte auch als Soldat Zipfelmütze tragen. Das würde das Ganze doch gleich viel sympathischer machen. Nein, solche Instrumente, die dann wirklich, das wär's doch, damit den großen Zapfenstreich beginnt. Das muss auf die Playliste, wär doch großartig. Was auch unbedingt. Ich wäre noch nicht sicher, was ich als drittes Lied habe, aber als zweites, auch nicht unbedingt in der Reihenfolge, hätte ich dann auch des Instruments wegen, möchte ich dann dieses Stück dann von vom Bundeswehr-Militärchor zum großen Zapfenstreich gespielt haben. Vor allem auch, weil ich das dann auch bitteschön mit dem Originalinstrument hören und sehen möchte. Thank you. Das wär's doch. Also ich finde ich cool. Herb Alpert Tijuana Taxi. Nur echt mit der Tröte, mit dem Taxi, mit der Hupe. Herb Alpert hat wirklich eine Hupe benutzt, eine gebogene, geringelte Hupe mit so einem Blasebalg. Das könnte man sich eigentlich auch schöner als musikalische Untermalung von Bundestagssitzungen. Es hätte noch schöner gepasst als musikalische Untermalung des ersten Wahldurchgangs oder dieses Herumirren, diese ratlosen Gesichter und jedes Mal, wenn dann auf Friedrich Merz geschnitten wird, dann dieser musikalische Akzent. Musikalischer, politischer Kommentar? Das ist doch super. Der muss auf jeden Fall auf die Playliste zum großen Zapfenstreich. Das wäre doch schön. Also vor allem, man kann so ein bisschen tanzen und swingen dazu. Ach, also wenn ich nicht zum Papst gewählt werde, dann möchte ich Kanzler werden. Ich werde auch sofort nach einem Tag zurücktreten und bestehe trotzdem auf dem großen Zapfenstreich. Ich nehme auch einen kleinen Zapfenstreich, weniger Ansprachen, mehr Musik. Das wär's doch. Karnüx und Hupe. Meine Instrumentenwahl. Ukulele geht halt nicht. Es ist halt leider ein Blasorchester. Aber da findet sich noch bestimmt auch noch irgendwas. Also, ne, ihr wisst, liebes Musikchor der Bundeswehr, heißt das überhaupt so? Das ist hier total anders. Ich sag immer irgendwas Falsches. Ihr wisst jetzt Bescheid. So. Was machen wir jetzt mit dem Papst? Der ist immer noch nicht gewählt. Fünfter Durchgang. Ich kann mal schauen. In den Live-Ticker schauen. Passiert irgendwas? Nö. Gespanntes Warten auf den fünften Wahlgang. Das ist aber auch nicht aktuell. 16:43 Uhr. Das ist nicht gut. Was haben wir denn hier? Es scheint immer noch nichts passiert zu sein. Na gut, dann haben wir eben noch keinen Papst. Mein Gott, ganz ehrlich, was brauchen wir denn überhaupt einen? Die Volkskirche kümmert sich einen Dreck um den Papst. Ganz im Ernst, das ist allgemein bekannt, dass schon der Bischof ein guter Mann in der nächstgrößeren Stadt ist, auf den kein Pfarrer wirklich hört oder sich auch nur darum schert, was der sagt und was der Papst und irgendwelche Kardinäle in Rom von sich geben, interessiert auf der ganzen Welt herzlich niemanden. Dieser Papst wird ohnehin, habe ich jetzt erfahren, der letzte Papst werden. Denn es gibt eine Prophezeiung. Der heilige, schlag mich tot, der heilige Zebedäus, der heilige, ich hatte doch den Namen, warte mal, ich hatte das hier irgendwo, der heilige Bonifatius, Urban, Alexander, Hadrian, Paul, Kölestin, nein, das sind die Namen der Päpste. Gregor, hallo Gregor, auch du hattest 18 Päpste, die nach dir benannt worden sind. Toll, hä? Geschlagen nur von Johannes. 24 Johannese gab es schon. An der Nase des Johannes, das ist falsch, das sind die Namen der Päpste. Wie wird wohl der nächste Papst heißen? Das weiß man noch nicht. Ödiban, Onan, Onan der Erste. Das wäre doch ein passender Name für ein katholisches Kirchenoberhaupt. Papst Onan der Erste. Malachias von Armagh war ein irischer Priester, Abt und Erzbischof im Norden der Insel. Was denn für eine Insel? Ach so, Irland, ja. Natürlich, was für eine Insel sowas Dämliches. Und der hat im 12. Jahrhundert eine Weissagung gemacht, dass dereinst der letzte Papst kommt. Solche Weissagungen gab es ja wirklich zuhauf, immer wieder. Und der letzte Papst würde dann Petrus heißen. Dummerweise haben wir jetzt einen Pietro mit irdischem, bürgerlichem Namen unter den Kardinälen, der als, ich habe vergessen, wie der mit Nachnamen hieß, der als Favorit gilt. Und dieser Petrus würde dann die Stadt mit den sieben Hügeln untergehen lassen. Wenn der Papst ist, dann ist alles vorbei. Ich weiß nicht, ob Rom untergeht, wenn er zum Papst gekürt wird oder erst wenn seine Papstschaft vorbei ist. Es wurde auch schon zu Franziskus übrigens gesagt, weil das mit den Zählungen ist immer ein bisschen schwierig. Man weiß ja nicht, muss man jetzt die Gegenpäpste, also das Känguru und so, dazu zählen oder nicht. Aber Möglicherweise ist das der letzte Papst. Und dann geht Rom unter. Was ich insgesamt sehr schade fände, weil ich war immer gerne in Rom. Aber Gott, jetzt war ich auch schon lange nicht mehr da. Und na gut, blöd gelaufen, wenn es jetzt untergeht. Aber kann man nur auch nichts machen. Tja, was gibt's sonst noch? Nichts mehr. Der Bundesklassenclown ist jetzt Bundesklassenclown. Er hat's geschafft. Der Papst hat's immer noch nicht geschafft. Und ich Habemus Hüngerchen, weil Habemus, Habemus kalten Kaffee in der Tasse, das geht so gar nicht. Ich muss mal meinen Kaffee durch eine heißere Variante ersetzen. Prüft euren Glauben und so, ist immer gut. Habe ich jetzt auch gestern noch so am Rande. Der Film, wirklich toller Film, Konklave. Schaut euch den Film an. Hammer. Toll, richtig toll. Schade, dass wir uns den nur, dass wir uns dafür entschieden haben, den leihen wir uns nur aus, den schauen wir uns bestimmt nicht nochmal an. Wir hätten uns den direkt kaufen sollen, hätte man eine Menge Geld gespart. Weil ich den mir wahrscheinlich nochmal anschauen werde. Na gut, kann man, was soll's. In dem Sinne, geht hin in Frieden. Ihr kennt das alles. Geht hin in Frieden, hinterlasst mir Kommentare. Päpstliche Geschenke von der Wunschliste. Die Wunschliste ist nach wie vor kein Sponsoring, auch keine Kirchensteuer, keine Abart der Kirchensteuer. Es ist ein freiwilliges Geschenk an meine Heiligkeit. Solltet ihr mir also Schokolade schenken, werde ich sie vorher weihen, damit sie, also wenn ihr mir, ich weiß nicht, ob Brot oder Wein drauf, ich glaube, ich hatte mal Wodka darauf. Kann ich aber momentan eher, irgendwas hat geklickt, vielleicht haben wir einen Papst. Wahrscheinlich nicht. Nein, es ist nur eine WhatsApp-Nachricht, die mir auch nichts sagt. Ja, na gut. Egal. Ich könnte Wodka zu Blut, aber der ist so klar, das ist so anämisches Blut. Und ich glaube, den Wodka habe ich auch schon lange nicht mehr auf der Wunschliste und dürfte ihn ja momentan ohnehin nicht trinken. Also in dem Sinne, macht was immer ihr wollt. Ihr seid erwachsen. Ihr seid erwachsen, macht und wählt, was und wen ihr wollt, bei welcher Gelegenheit, wie ihr wollt. Ihr werdet schon nicht gleich exkommuniziert werden. Und wenn, ja und? Ihr wollt ja wohl nicht noch, oder wollt ihr auch Papst werden? In dem Fall wäre es schlecht. Also, in dem Sinne, das war's dann jetzt. Nein! Weißer Rauch! Habemus Papam! Ich habe den Render-Button schon gedrückt und jetzt haben wir doch weißen Rauch und einen Papst. Ich bin sofort wieder da. Das muss ich mir jetzt anschauen. Ja, Habemus Papam, jetzt haben wir ihn also doch. Und ich bin's nicht übrigens. Nur falls ihr mich jetzt da nicht erkannt haben solltet. Papst Leo der 14. Aus den USA, ein Missionar, der sich inhaltlich wohl durchaus an Papst Franziskus anknüpft. Optisch, modetechnisch eher nicht so. Er ist nicht in Weiß. Es wurde da vorher sehr viel Wert drauf gelegt. Wie präsentiert sich jetzt der neue Papst? Tritt er in Weiß auf, um damit zu sagen, ich bin Franziskus der Zweite, oder trägt er wieder die Sachen der Vorgänger, das eher etwas farbiger. Also interessanter Typ, und es scheint absolut niemand mit ihm gerechnet zu haben. Man wusste erstmal nicht, was man darüber sagen sollte. Und das Habemus Papam hat man auch nicht so richtig gehört, denn die Akustik ist leider nicht sehr gut gewesen. Dafür hat man, nachdem der weiße Rauch aufstieg, erstmal, ich weiß nicht wie lange, hat ewig gedauert, bestimmt über eine Stunde, eineinhalb Stunden, keine Ahnung, wurde da rumgeeiert auf dem Petersplatz. Und alle möglichen Leute, die da auf dem Petersplatz standen, wurden interviewt. Eine Tanzgruppe, eine Salsa-Tanzgruppe aus Baden-Württemberg. Sehr sympathische Menschen. Und ein absolut skurriler österreichischer Pfarrer, wo sie den rausgegraben haben. Das war doch ein Cosplayer. Was hatte der denn auf dem Kopf? War das ein Mob? Keine Ahnung, wo sie dieses reaktionäre Fossil rausgegraben haben. Der kann, wenn der nicht echt war, muss er Cosplayer gewesen sein. Die Journalistin war auch für Bass erstaunt über den ganzen Quatsch, den der geredet hat. Na gut. Gut, auch solche Leute muss es geben. Die Kirche, katholische Kirche ist für alle da. Das hat der Papst jetzt auch nochmal ganz deutlich gesagt. Die Kirche scheint, also mal schauen, was da jetzt kommt. Also ich muss sagen, sehr, sehr positiv angetan von dem ersten Auftritt. Der hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht, vor allem wenn die Kamera nah auf ihn rangeschnitten hat, was ich immer ein bisschen unangenehm finde in solchen Momenten, aber es war halt direkt auf dem Balkon, auf der Loggia, direkt halt auch noch ein Kamerateam neben ihm gestanden. Dem hat man die Rührung schon sehr stark angesehen. Man hat gemerkt an einigen Stellen, dass der wirklich sehr stark mit Umfassung ringen musste. Das ist natürlich auch ein Moment, wie willst du so einen Moment auch anders erleben als das, ich weiß nicht, ob sich so etwas überhaupt beschreiben lassen kann. Also meine Wahl zum zweiten Klassensprecher war, da war ich, glaube ich, nicht ganz so gerührt. Ich kann da nicht aus eigener Erfahrung, ich glaube nicht, dass das etwas, ne, mal ganz im Ernst, der war sehr, sehr ergriffen und schon allein der Blick auf den Petersplatz von da oben und dann hat die Sonne geschienen und du siehst im Hintergrund die Allee, die Straße, im Hintergrund den Tiber, das glitzert, Rom ist überhaupt. Es ist für mich auch eine faszinierender Moment gewesen, immer wenn ich Film- und Fernsehaufnahmen vom Petersplatz sehe oder generell von Rom. Ich war da einfach sehr oft in den 90ern, war ich sehr oft mit Studiengruppen zum Zeichnen in Rom und wir haben auch viel Zeit auf dem Petersplatz verbracht, weil das einfach tolle Zeichenmotive dort sind. Der Petersdom, die Gebäude links und rechts davon, auch manchmal war das so überfrachtend und überfordernd, dass man einfach das einfach nicht schaffen konnte. Man sitzt da auf dem Petersplatz und sieht diesen gigantischen Dom, die Säulenhallen links und rechts und die Leute. Irgendwann war das so viel und wir waren alles so überfordert. An einem Jahr hat unser Professor, der mit uns diese Fahrten immer gemacht hat, einmal im Semester, einmal fing der direkt am ersten Tag, weil das Hotel so günstig lag, das wir da ausgesucht hatten, auf dem Petersplatz an. Und das waren häufig Studenten und Studentinnen, die sonst nicht viel gezeichnet haben, weil der eigentlich nicht Illustration, sondern Grafikdesign unterrichtet hatte und hat dann da gerne mal seine Leute aus den Kursen mitgenommen und gesagt, so, ihr zeichnet jetzt mal eine Woche lang. Und die waren da wirklich überfordert. Wenn man da auf dem Petersplatz sitzt, das kann einen umhauen. Wenn man irgendwo in der kleinen Gasse in Rom anfängt zu zeichnen oder sei es auch nur am Trevi-Brunnen. Der Platz vom Trevi-Brunnen ist längst nicht so groß. Das ist überhaupt kein großer Platz. Da ist kaum Platz, dass du du kannst nicht mal weit zurück um den Trevi-Brunnen in Gänze sehen. Und das ist bei vielen Plätzen in Rom so. Aber der Petersplatz, der Petersdom, das erschlägt dich. Und ich habe es damals fertiggebracht, nach 3 Versuchen, den Petersdom auf DIN A3 zu bannen, meinen Klapphocker zu nehmen, mich umzudrehen und einen kleinen Skizzenblock in Handgröße zu nehmen und demonstrativ den Mülleimer zu zeichnen, der hinter mir stand. Das hat, für Kommentare gesorgt, innerhalb meiner Gruppe, die Touristen. Waren sowieso ein Fall für sich. Und das war jetzt also auch für mich da, toll, dieser Blick. Ich war ja auch schon oft genug im Petersdom und auf der Kuppel oben. Also kenne ich auch tatsächlich diesen Blick jetzt nicht von dem Balkon aus. Schade. Ich habe tatsächlich den Papst gesehen. Das war damals noch Johannes Paul II. Da war gar kein großer Anlass. Wir saßen da am Petersdom und es hieß, der Papst kommt heute noch, der Papst kommt heute noch. Ach ja, ja, ja. Da war gar nicht viel los auf dem Petersdom, auf dem Petersplatz. Die anderen sind weitergezogen. Die hatten einfach irgendwann keine Lust mehr. Und aus irgendeinem Grund bin ich mit noch 2, 3 anderen einfach sitzen geblieben. Wir dachten, okay, wir waren jetzt alle nicht so katholisch, dass uns das was bedeutet hätte, aber wie oft im Leben sieht man schon mal den Papst? Und wir waren ja oft in Rom, den Papst haben wir bis dahin nie gesehen. Und dann fuhr der direkt an uns im offenen Papamobil vorbei. Papst Johannes Paul II. Wojtyla, das war in den 90ern noch. War so ein Moment. Und dann sind wir da noch geblieben und haben uns auch noch einen Teil der Predigt oder Ansprache angehört, die er da, also der stand auch auf dem Balkon und hat eine Ansprache, hat ein Ubi et Obi, ich weiß nicht, er hat halt noch Worte gesagt. Und das hat mich damals, obwohl wir da dann tatsächlich aufgebrochen sind und versucht haben, die anderen zu erreichen, die es immerhin bis zur Engelsbrücke geschafft haben, als wir gerade vom Petersplatz losgingen, kam von hinten die Stimme. Und Wojtyla hatte eine tolle Stimme, muss man wirklich sagen. Wenn der gesprochen hat, da lief dir eine Gänsehaut über den Rücken. Also sind wir nochmal stehen geblieben und haben zugehört. Dann war ein toller Moment. Da habe ich jetzt auch gerade wirklich wieder dran gedacht. Nun bin ich nun wirklich zwar katholisch getauft, aber schon lange aus der Kirche ausgetreten, Atheist, seit ich mich erinnern kann, und hatte nie wirklich was für die Kirche übrig. Und wie gesagt, der Papst ist für mich auch nur ein alter Mann in Rom, mit dem ich nicht mal was zu tun haben wollen würde, wenn ich in die Kirche gehen würde. Aber das war jetzt ein Moment, der hat mich da doch wirklich, der 267. Papst, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Zahlendreher, Leo der 14. Leo, interessant. Muss mal rausfinden, das hatte irgendwas, der letzte Leo muss ein sehr sozialer Papst gewesen sein, und das hat ja dann immer symbolische Bedeutung. War jetzt nicht Gregor. Das hätte jetzt verwirrende Bedeutung, wenn der Papst jetzt Gregor hieß, und das würde dann in der Podcast-Welt für einige Verwirrung sorgen, wenn es dann zwei wichtige Gregors auf dieser Welt gäbe. So gibt es nur einen wichtigen Gregor. Und jetzt haben wir einen Leo dazu. Ja. Eine wichtige Frage, die sich mir gestern schon gestellt hat, die ich jetzt heute auch wieder mir stellen konnte: Wie schaffen es diese Kardinäle und der Papst eigentlich, dass dieses kleine Käppchen auf dem Hinterkopf sitzen bleibt? Wie machen die das? Das fällt doch runter. Wie kleben die das fest? Ich weiß, dass die Kippa, also die jüdische Kippa, gerne mit Haarklammern im Haar festgezurrt wird. Das geht aber auch nur, wenn noch genügend Haare da sind. Aber die Kardinäle machen nicht mal das, die drücken das fest. Und keine Ahnung, entsteht da ein Unterdruck unter der Kippa? Ist da statische Elektrizität? Ist das so ein kleiner Klebepad, der hinten auf der kahlen Stelle, auf der Tonsur sitzt? Ich finde das faszinierend. Ist das irgendwie katholische Magie oder was ist das? Dieses Rätsel kann ich jetzt nicht lösen, aber wahrscheinlich wäre ich Papst geworden, dürfte ich das nicht, weil das bestimmt irgend so ein Betriebsgeheimnis ist. Schade. Nun, aktueller geht's gerade nicht. Unglaublich. Ich bin da sehr dankbar, dass die Kardinäle im Konklave, die waren jetzt doch sehr viel entgegenkommender als vor ein paar Tagen die Heinis aus dem Bundestag, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Vielen Dank nach Rom. Gerade noch geschafft, gerade noch rechtzeitig, bevor ich ausrendern konnte. Das war jetzt also die Sondersendung Habemus Bundeskanzler und Habemus Papam natürlich. Und wen interessiert jetzt noch? Jetzt könnte ich eigentlich alles andere vorher wegschneiden, denn wen interessiert jetzt noch der olle Bundesgeier? Geier, nicht Marabu, Geier, genau. Ich hatte heute früh noch überlegt, aber das lasse ich jetzt weg. Ich möchte jetzt nicht. An welches Tier erinnert mich Donald Trump, wenn er da im Weißen Haus auf diesen Empfangssesseln, in dem Empfangsraum, wo sie neulich Zelensky beleidigt haben und wo er jetzt auch den Kanadier beleidigt hat? An wen erinnert mich, wenn der da so auf diesen Sessel hockt? Ich dachte, an eine Kröte. Dann ist es mir heute früh aufgefallen. Nein, der sieht aus, als ob er auf dem Klo hockt. Man kann sich ja schon vorstellen, dass es für viele Gäste im Weißen Haus dieser Moment dieses Empfangs unangenehm wird. Jetzt habe ich eine neue Bedeutungsmöglichkeit hinzugefügt. Das war jetzt leider so respektlos, wie mir gerade meine Mutter empfohlen hat, doch bitte nicht zu sein. Es tut mir leid, Mama. Aber ich kann halt nun mal nicht anders. Aber immerhin war ich ja jetzt auch nicht, ich war dem Richtigen gegenüber respektlos. Ich denke, da wird meine Mutter ganz sicher nichts dagegen haben. Wir haben, und nicht gegenüber dem, ich hoffe, wir haben einen neuen Papst. Oh Mann. So, das war jetzt, wie gesagt, und so weiter. Ich bin gerade, ganz ehrlich, ich versuche gerade dumme Witze zu machen, um zu übertünchen, dass ich doch einigermaßen ergriffen bin von dem Moment. Das hätte ich jetzt dann doch nicht erwartet. Also ja, habemus papam in dem Sinne. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.